Lieben, sind gerade heute Morgen dabei, die Technik ein bisschen zu erweitern. Ich bin das Versuchskaninchen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle seht, dass ich hier so einen Bügel ums Ohr trage und hier vorne am Mund. Und ich hoffe, das hilft aber am Ende letztlich, dass ihr akustisch auch auf den Aufnahmen mir besser folgen könnt. Weil wenn ich öfters mal oder wenn ich die Kanzel verlasse, war das oft ein Problem gewesen, dass man nachher das nicht mehr richtig gehört hat. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid. Möchte mit uns noch gerade beten, bevor wir dann einsteigen. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns siehst, dass du uns meinst, dass du uns willst. Trotz unserer Kämpfe, trotz unserer Schwächen, unserer Unzulänglichkeiten, aber wir dürfen hier sein. Du hast etwas in uns begonnen, du hast eine Sehnsucht geweckt. Wir beten, dass du diese Sehnsucht auch stillst. Wir beten, dass du uns auch heute Morgen hilfst, in deinem Wort dir selbst, unserem Herrn Jesus, zu begegnen. Uns zu helfen, ein besseres Verständnis von unserem Herrn selbst zu gewinnen. Und dass vieles sich einfach auch in unseren Herzen, unseren Gefühlen ordnen kann, dadurch, wenn wir dich sehen. Dass du uns persönlich dadurch nahe kommst. Segne beim Reden und beim Hören und bau du dein Reich heute Morgen in unserer Mitte und schenk Gnade, dass wenn wir diesen Gottesdienst verlassen, dass wir etwas mitnehmen, etwas verändert sind durch deine Hand. Amen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und wisst ihr, wo diese Jahreslosung steht? Da scheint nicht so viel Sicherheit zu sein. Im Markus-Evangelium, da hat einer aufgepasst, wir hatten eine ganze Predigt darüber. War es letzte Woche, glaube ich, ne? Oder vorletzte Woche. Vorletzte Woche war es, wo Andreas uns dieses wunderbare Wort gebracht hat. Darum geht es im Markus-Evangelium, um Glauben und es geht um diesen Kampf im Glauben. Das ist eigentlich das, was Markus uns versucht, die ganze Zeit zu sagen. Dazu ist dieses Evangelium gedacht, dass wir lernen zu glauben. Glauben zu finden. Und das, was wir an Glauben schon besitzen, auch zu reflektieren, weil unser Glaube nicht immer so eindeutig, so klar ist. Mein Ziel heute ist es, nach den letzten Wochen, die ja mehr geprägt waren von Weihnachtszeit und dann nehmen wir oft auch andere Predigtthemen, die dann dort mit einfließen, Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, Nachweihnachtszeit, dass wir mal wieder Anschluss finden an das Geregelte ein wenig heute Morgen. Das heißt, wir wollen zurück ins Markus-Evangelium. Wir wollen dort wieder anknüpfen, wo wir dann letztes Jahr dort aufgehört haben, damit wir auch wieder ein bisschen zu einem Rhythmus auch wieder zurückkehren. Es ist gut, dass man auch einen gewissen Rhythmus vielleicht da auch wieder findet und das wollen wir heute Morgen tun. Ich persönlich weiß nichts Spannenderes, als das Leben Jesu selbst zu studieren. Das macht mir persönlich unglaublich viel Freude und auch über Jesus zu reden. Ich kenne keine spannendere Person. Und da ist es sehr interessant, dass wir gerade heute in dieser Geschichte, die wir uns anschauen wollen, dass es da im Kern, im Grunde genommen auch um die Jahreslosung geht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist eine spannende Geschichte, wo wir Menschen sehen, die zwar irgendwo und irgendwie glauben, aber dennoch eine Menge zu lernen haben, was den Glauben angeht. Glaube ist da, aber da ist noch eine Menge entstellt. Das Tolle daran ist, auch eine tolle Geschichte, Jesus verurteilt das nicht, sondern er greift das auf. Und er führt sie weiter. Wir sind in Markus 5 unterwegs. Und vielleicht so als kleine Zusammenfassung nochmal. Markus 5, gerade vielleicht von Markus 4 herkommend. Worum geht es im Markus-Evangelium? Vor allen Dingen, es geht um das Königreich Gottes. Und in Markus 4 haben wir gesehen, wie Jesus beginnt, über das Königreich Gottes zu lehren. Zum ersten Mal sagt er nicht nur, tut Buße, kehrt um, Ja, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jetzt gibt er ganz konkrete Bilder. Er beschreibt das Reich Gottes in Markus 4 und da fängt er in Gleichnissen an zu reden. Da kommt erstmal dieses tolle, fantastische Gleichnis, Anfang Markus 4, die ersten 25 Verse, wo er das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld präsentiert. Eigentlich, wenn man es genau studiert, ziemlich bedrohliche Lektion, die er uns dort gibt, weil er sagt, das Reich Gottes geht raus an alle. Alle dürfen es hören. Aber es wird nur einen gewissen Teil geben, bei dem dieses Wort vom Reich Gottes auf fruchtbaren Boden fällt und die Frucht bringt. Nur ein Teil von vieren. Und dann kommt er, das letzte Gleichnis ist dann wieder ein Sämannsgleichnis. Dann erzählt er die Geschichte von dem Sämann, der rausgeht, seinen Samen auswirft und dann geht er nach Hause und das war's. Er steht auf und schläft, steht auf und schläft und steht auf und schläft und es wächst. Und ich denke, Markus versucht uns hier zu sagen, Gott ist es, der das Reich Gottes wachsen lässt, aber er gebraucht Menschen an einer entscheidenden Stelle, beim Ausstreuen des Samens. Und dann ab Kapitel 4, 35, wo er erstmal so die grundsätzlichen Linien des Reiches Gottes erklärt hat, jetzt geht er hin und zeigt, wie das Reich Gottes in Kraft aussieht, indem er jetzt das Reich Gottes mit Wundern präsentiert. Jetzt wird es praktisch. Und dann sehen wir erstmal ihn, wie er das Wunder tut mit den Jüngern, die Sturmstillung. Ja, und was ist die letzte Frage, die Jesus an die Jünger hat in der Sturmstillung? Sie haben gedacht, meine Zeit, warum schläft der? Warum steht er nicht auf und hilft uns? Wer kennt dann gleich? Und sie haben bestimmt gedacht, Jesus wird gleich wach sein. Aber nein, Jesus schläft weiter, bis sie ihn schließlich wecken und dann ungehalten wecken und sagen, kümmert es dich nicht? Und Jesus mit zwei Worten zum Sturm und zu den Wellen, schweig, verstumme. Das war's. Im Nu ist Ruhe da. Und was ist Jesu Frage an die Jünger? Habt ihr noch keinen Glauben? Und da sind wir mittendrin, in der Jahreslosung. Nicht wahr? Und dann kommt diese Geschichte, dann kommen sie auf die andere Seite des Sees an, dann sind wir in Kapitel 5. Und da kommen sie in heidnisches Gebiet, in das Gebiet der Gerasena. Und das Erste, was ihnen dort begegnet, ist ein Mensch mit unreinen Geistern, mit Dämonen, so beschreibt uns Markus. Ein Gebiet, wo Juden grundsätzlich nie hingehen würden, freiwillig. Warum? Weil da eine Herde Schweine haust. Von daher wissen wir, das war heidnisch, völlig heidnisches Gebiet. Und das ist aber der erste Mensch, der Jesus begegnet. Ein Mensch, der ausgestoßen war von der Gemeinschaft der Menschen. Weil keiner mehr mit ihm zurechtkam. Und er hauste dort auf einem Friedhof. Aber es war ein ganz elendiger Mensch, gequält. Und Jesus macht ihn frei. Und da sehen wir, Jesus zeigt erstmal seine Macht des Reiches Gottes an der Natur, in dem Sturm. Dann zeigt er die Macht des Reiches Gottes über die unsichtbare Schöpfung. Selbst sie müssen ihm gehorchen. Und heute zeigt er zum ersten Mal seine Macht im Markus-Evangelium sogar über den Tod. Sogar über den Tod. Selbst im Tod hat Jesus hier schon das letzte Wort. Und da sehen wir, dass Markus, das ist ja im Prinzip eine zweite Wunderreihe. Wir haben schon eine Wunderreihe gesehen in Markus 1 und 2. Aber diese Wunderreihe, die wir hier sehen, in Markus 5, 4 und 5, ist noch größer, noch herrlicher, noch stärker. Und welche Geschichte ist das, die wir uns heute anschauen? Die Auferweckung von Jairus' Tochter. und die Frau, die am Blutfluss litt. Ich möchte uns den Text lesen. Markus 5, 21 bis 43. Ihr dürft gerne eure eigene Bibel folgen, aber ihr könnt auch gerne hier vorne mitlesen. Alles, was wir also bisher gesehen haben, dient dazu und ist dazu da, um Glauben zu finden oder Glauben zu stärken, Glauben wachsen zu lassen. Und wie dient diese Geschichte dazu? Wie dient diese Geschichte dazu? Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm, lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hat von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hat. Und die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talita cum. Was ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf, ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Soweit die Geschichte. Ich hoffe, dass euch auffällt, dass das eine eigenartige, aber doch interessante Kombination aus zwei Geschichten ist. Das ist nicht eine Geschichte, die Markus uns hier erzählt. Man nennt diese Art von Geschichtserzählung eine Sandwich-Geschichtserzählung. Ja? Das heißt, Markus beginnt eine Geschichte zu erzählen, die Geschichte mit Jairus und der todkranken Tochter, und unterbricht diese Geschichte und dann geht er auf einmal hin und beginnt eine andere Geschichte zu erzählen. Und in der zweiten Geschichte, erst als diese Geschichte abgeschlossen ist, geht er zurück zur ersten Geschichte und dann wird die erste Geschichte weitererzählt. Typisch für Markus Das ist etwas, was sehr typisch für Markus ist. Es gibt Theologen, die sagen, wir haben 26 Referenzen dieser Art im Markus-Evangelium, wo wir diese Art von Einfügung oder Interpolation sehen. Aber das ist umstritten. Aber wir haben 12, die ziemlich sicher sind. Auch Markus ist nicht der Einzige, der das tut. Aber das ist das, was ihn besonders prägt, seine Erzählweise. Einschubserzählung, Einspielungen. Die Frage ist, warum macht Markus das mehr als Matthäus, als Lukas und Johannes? Ich hoffe, dass wir uns daran einig sind, dass Markus das nicht einfach tut, einfach nur, weil er Lücken füllen will. Sondern, ihr Lieben, es geht darum, zwei Geschichten miteinander zu vereinen, die sich gegenseitig erhellen. Die sich gegenseitig erhellen sollen. Die Frage, die wir uns also stellen müssen und widmen sollen, wenn wir verstehen wollen, was Markus hier will, warum gibt er uns diese Geschichte so, dann ist die richtige Frage die, wie interagieren diese zwei Geschichten miteinander? Wie erklärt die eine Geschichte die andere Geschichte umgekehrt? Wie helfen diese zwei Geschichten sich gegenseitig, um das zu verstehen, was Markus uns über den Glauben hier mitteilen will? Beide Geschichten sprechen von schwierigen menschlichen Situationen oder Bedingungen. Hier sind Menschen persönlich von Sterblichkeit betroffen. Hier geht es nicht einfach nur darum, dass Menschen einen tragischen Schicksalsschlag erlebt haben oder dass in ihrem Leben irgendwo jemand gestorben ist. Jesus selbst und seine Jünger verbindet beide Geschichten, aber die beiden anderen Hauptcharaktere sind die Frau, die am Blutfluss litt, und der Jairus, der Leiter der Synagoge. Und die bilden einen interessanten Kontrast. Die bilden einen sehr interessanten Kontrast. Jairus wird mit Namen benannt, ist männlich, vermögend, ein Leiter der Synagoge, ein Elternteil, der besorgt ist um seine Tochter, der sich Jesus öffentlich naht, um für Heilung für seine Tochter zu bitten. Aber ein viel größeres Wunder in einer geheimen, völlig privaten Umgebung empfängt, von dem am Ende niemand erzählen darf, was geschehen ist. Die Frau ist namenlos. Sie ist arm. Sie ist aus der Synagoge ausgeschlossen. Menschen mit Blutfluss waren ausgeschlossen. Sie durfte 12 Jahre nicht mehr in einer Synagoge sein und am Gottesdienst teilnehmen. Sie hatte keine Kinder, kann auch keine bekommen. Sie sorgt sich nur um den lebenden Tod, den sie im eigenen Leib trägt. Sie naht sich Jesus heimlich, fast verstohlen, und erlebt ein Wunder an der intimsten Stelle ihres Körpers. Aber sie wird von Jesus aufgefordert, herauszukommen aus ihrem Versteck und sich zu präsentieren in der Öffentlichkeit. Was für ein Kontrast, nicht wahr? Aber Jairus und die Frau haben auch etwas gemeinsam. Beide kommen zu Jesus mit Glauben, der hergeleitet ist von dem, was sie irgendwo von anderen über Jesus gehört haben. Beide glauben genug, dass sie die Barriere der Unreinheit bereit sind zu überschreiten. Denn sie wagen es, Jesus einem Risiko auszusetzen. Beide. Beide reagieren auf Jesu kraftvolles Wunder an ihnen nicht unmittelbar mit Dankbarkeit, sondern mit Erschrecken, mit Erstaunen, bei der blutflüssigen Frau sogar mit Furcht, mit Angst. Und dennoch wird beiden die erlösende Kraft Jesu zuteil. beiden. Aber auch die Frau mit dem Mädchen dieser Geschichte haben einige interessante Verbindungen und Kontraste. Beide sind weiblich. Beide sind unrein und können nicht berührt werden, dürfen nicht berührt werden. Beide werden wiederhergestellt zur Gemeinschaft mit Menschen der Familie und ihrer Sexualität. Beiden wird Leben gegeben, aber auch die Fähigkeit, jetzt Lebensgeber zu werden. Jetzt, wo die Frau nicht mehr am Blutfluss leidet, kann auch sie wieder Kinder empfangen. Und das junge Mädchen ist gerade an der Schwelle zur Pubertät. Beide werden in dieser Geschichte von jemand Tochter genannt. Beide sind miteinander verbunden durch eine Zeitspanne von 12 Jahren. Richtig? Für die kranke Frau begann ihr Leiden ungefähr zu der Zeit, als das Mädchen geboren war. Und das Erstaunlichste, beide werden am gleichen Tag geheilt. An dem Tag, der hoffnungsloseste in ihrem Leben war. Jedem wird neues Leben, befreites Leben geschenkt. Bei beiden wird gesagt, wird das griechische Verb benutzt, sozo, was heißt geheilt werden oder gerettet werden. Und ich wage die Behauptung aufzustellen, dass es hier mehr als um die leibliche Heilung geht. Dass sie eine tiefere Rettung erlebt haben. Die eine hat den mutigen Glauben und wagt es, Jesus in der Öffentlichkeit zu berühren. Die andere ist absolut passiv, kann gar nichts mehr tun. Aber empfängt Jesu lebensspendende Berührung. Hier ist auf wundersame Art und Weise Glaube am Werk in dieser Geschichte. Aber wie? Aber wie? Deswegen mein Thema hier, wie wir Glauben finden, wie wir Glauben finden. Wie können wir Glauben finden? Erstens möchte ich erstmal mit uns darüber reden, unsere Not für Glaubenslektionen. Ob wir den Glauben schon kennen oder nicht. Unsere Not für Glaubenslektionen. Warum es wichtig ist. Zweitens, grundlegende Lektionen des Glaubens. Was sind die grundlegenden Lektionen des Glaubens, die diese Geschichten uns erzählen? Und das dritte, fortgeschrittene Lektionen des Glaubens. Was sind die fortgeschrittenen Lektionen des Glaubens, wenn man schon lange dabei ist, was Jesus von einem sucht und erwartet? Das erste, unsere Not für Glaubenslektion. Warum brauchen wir das überhaupt? Warum brauchen wir das immer wieder, Lektionen über den Glauben zu hören? Warum? Die Situation ist hier eigentlich eine etwas eigenartige Situation, eine etwas eigenartige Geschichte. Hier ist eine Frau, die zu Jesus kommt, in der Menge sich versteckt und ihn dann irgendwo heimlich berührt und Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Ich meine, können wir uns vorstellen, dann die Reaktion der Jünger, ja, die ja als Bodyguards sich um Jesus aufgestellt haben und versucht haben, die Masse noch irgendwie von seinem Leib fernzuhalten. Dass er nicht, das heißt zweimal im Text, dass er gedrängt worden ist von der Masse. Ja, da waren Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, die dabei waren, die alle wollten Jesus berühren, alle wollten ihn umarmen, Leute warfen sich ihm vor die Füße. Und dann dreht Jesus sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und man merkt an der Reaktion der Jünger was? Was merkt man an der Reaktion der Jünger? Jesus, das fragst du jetzt nicht wirklich, oder? Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Wer hat dich berührt? Hier sind Tausende, die dich berühren, Tausende, die dich anfassen wollen und du stellst die Frage, wer hat mich berührt? Das ist gerade so. Sie hat ja nur sein Gewand berührt. Was ist die Lektion da drin? Und das ist eigentlich auch eine etwas angstmachende Sache. Was ist die Lektion da drin? Mutiger Glauben. Ihr Lieben, alle haben Jesus berührt. Aber nur eine einzige Person hat ihn wirklich berührt. Richtig? Da waren Tausende, die Jesus berührt haben. Aber nur eine einzige Person hat ihn wirklich berührt, nämlich so berührt, dass Jesus gemerkt hat, hier ist eine Verbindung entstanden. Was heißt das für uns? Wir können heute alle hier sitzen und Anbetungslieder zu Jesus singen. Wir können schon lange dabei sein, in den Gottesdienst gehen. Wir können Bibel schon besuchen. Wir können sogar rausgehen auf die Straße und von Jesus erzählen. Und eine gewisse Begeisterung über Jesus zeigen. Und dennoch hat diese Verbindung mit Jesus nie persönlich stattgefunden. Weil wir die ganze Zeit unseren Glauben im Prinzip durch jemand anderes leben. Weil wir uns im Prinzip nur dann Jesus nahe fühlen oder eine Verbindung zu Gott fühlen oder spüren, wenn wir merken, dass die Personen, die besonders wichtig sind in unserem Leben, mit Gott verbunden sind. Aber wir selbst haben diese Verbindung nicht. Wir selbst haben diese Verbindung nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das hebt diese Frau aus der Masse heraus. Und das ist die Herausforderung an uns. Heute Morgen, darum brauchen wir Glaubenslektionen. Darum brauchen wir Glaubenslektionen. Zweitens, wir brauchen Glaubenslektionen. Zweitens, Grundlektionen des Glaubens, Grundlektionen des Glaubens. Und dazu wollen wir uns diese Frau näher anschauen. Was meine ich mit den Grundlektionen des Glaubens? Zuerst einmal zwei Begriffe. Wie lernen wir Grundlektionen des Glaubens? Ich denke, diese Geschichte zeigt uns mindestens zwei typische Dinge. Wie kommen wir an wahren Glauben? Das erste ist Verzweiflung und das zweite ist Ausrichtung. Verzweiflung und Ausrichtung. Um die Grundlektion des Glaubens zu lernen, ist oft ein gewisses Maß an Verzweiflung notwendig, nicht wahr? Lieben, Markus ist hier sehr sorgfältig, wenn ihr in den Text hineinschaut, wie er uns das Leid dieser Frau versucht zu erklären. Das Leid dieser Frau ist nicht, bei weitem nicht, beschränkt auf ihr physisches Leiden, auf den Blutfluss, den sie hat. Ihr Leid ging viel tiefer. Da war viel mehr. Sondern auch die Leidenserfahrung durch die vergeblichen Heilungskuren, die sie versucht hat. In Vers 6 heißt es, und vieles erlitten hatte von den Ärzten. Diese Frau litt nicht nur 12 Jahre an dem Blutfluss, sondern sie litt unter der Unfähigkeit, unter der menschlichen Unfähigkeit der Ärzte, ihr zu helfen. An die sie ihr ganzes Vermögen verloren hat und am Ende ist alles nur noch schlimmer. Daran litt sie. Irgendetwas war mit ihrem Fortpflanzungssystem nicht in Ordnung. Und als Ergebnis verlor sie die ganze Zeit Blut. Und können wir uns das vorstellen? Jemand, der die ganze Zeit Blut verliert, heißt was? Dieser Mensch lebt die ganze Zeit in einem geschwächten Zustand, nicht wahr? Seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren. Aber Markus lenkt unseren Blick nicht so sehr auf ihr körperliches Leiden, sondern auf ihr seelisches Leiden. Es ist das seelische Leiden, was er von ihr heraushebt. Sie war nicht nur krank von den körperlichen Leidenssymptomen, die sie an sich trug mit dem Blutfluss. Sie war krank von all den Heilungsversuchen bezüglich ihres Leidens. Das machte sie am Ende krank. 12 Jahre hat sie wahrscheinlich schon Ärzte aufgesucht. Sie war sowas wie ein Versuchskaninchen. Alles ohne Erfolg. Sie litt nicht nur unter der Hand der Ärzte, sondern sie verlor sogar ihr ganzes Hab und Gut. Wahrscheinlich war diese Frau mal vermögend gewesen. Davon ist jetzt nichts mehr da. Jetzt ist alles nur noch viel schlimmer. Diese Frau war verzweifelt, weil sie an einem Punkt angekommen ist, wo sie absolut überzeugt war. Diese Welt kann mir nicht mehr helfen. Sie hat jede Hoffnung verloren, dem, was diese Welt an Hoffnung noch geben kann. Menschliche Weisheit. Die Menschen dieser Welt können mir nicht mehr helfen. Ich selbst kann mir nicht mehr helfen. Niemand und nichts kann mir mehr helfen. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist enorm wichtig, dass wir diesen Zustand verstehen, um die Glaubenslektion zu verstehen. Von dieser Frau. Schaut, wie ich schon gesagt habe, viele Menschen kamen letztlich, all die Menschen, die wir hier sehen, die kamen doch alle letztlich, weil sie irgendwo ein Leid hatten, oder nicht? Weil sie irgendwo eine Berührung mit Jesus suchten, oder nicht? Sie alle haben sich doch was davon versprochen. Aber diese Frau kam nicht einfach nur zu Jesus, weil sie an ihrem Blutfluss litt, sondern sie kam zu Jesus, weil sie alle Hoffnung verloren hat, dass sie noch irgendwo anders Hoffnung finden könnte. Und das war Verzweiflung. Aber hier fängt das Grundlegende an für Glauben. Für Glauben. Solange wir nicht an dem Punkt sind, wo wir nicht überzeugt von Herzen sagen können, nichts in dieser Welt kann mir wirklich noch helfen. Solange ich das nicht von Herzen sagen kann, wird es nie zu einer echten Berührung mit Jesus kommen, wo wir connecten, wo diese Verbindung da ist, wo Jesus sagt, jawohl, das ist die Verbindung, die ich zu dir gesucht habe. Ja, jeder hätte in dieser Masse gesagt, Jesus, ich leide. Aber nur dieser Frau war klar, ich bin am Ende der Fahnenstange angelangt. Nur dieser Frau war das klar. Sie kam nicht allein, um Jesus zu gebrauchen, dass Jesus ihr das gibt, was sie gerade an körperlicher Not hat. Sie kam zu Jesus, um Jesus selbst als Retter zu finden. Um wieder Hoffnung zu finden. Leben zu finden. Und das hebt sie ab vom Rest der Masse. Das hebt sie ab. Ihr Lieben, grundlegender Glaube an Jesus beginnt damit, nicht damit, dass ich zu Jesus komme und sage, Jesus, ich bin so einsam. Bitte schenk mir doch die Liebe meines Lebens, damit ich mich nicht so allein fühle und so einsam fühle. Oder ich habe so einen geringen Selbstwert, Jesus. Bitte schenk mir doch irgendwie eine Möglichkeit in meiner Karriere, einen Erfolg zu haben, damit ich mich nicht so wertlos fühle und Menschen mich auch mehr respektieren. Manchmal kommen Menschen deswegen, aber das ist nicht connecten mit Jesus. Connecten mit Jesus ist, und du sagst, Jesus, da ist nichts mehr, worauf ich noch hoffen kann. Was war denn das für ein Glaube, den diese Frau hatte? Was war denn das für ein Glaube? Das war ein völlig verzerrter, verkorkster, verdrehter Glaube. Was war ihr Glaube? Sie sagt, ich muss nur das Gewand berühren und dann bin ich geheilt. Was ist das für ein Glaube? Das war ein magisches Verständnis. Sie wusste, klar, es muss irgendwie mit Jesus sein, aber dieses Ritual, das Gewand berühren und ich bin befreit. Ja, was ist das für ein Glaube? Und dennoch, Jesus macht dir das nicht zum Vorwurf, nicht wahr? Da war Glaube. Von dem, was sie gehört hat, da war Glaube. Aber das hat sich vermischt mit irgendwelchen magischen Vorstellungsideen. Ich muss nur das und das tun und dann werde ich geheilt. Und es kann alles geheim bleiben. Und ich denke, ihr Lieben, das ist der Grund, warum Jesus diese Frau herausrufen musste. Warum Jesus diese Frau in die Öffentlichkeit stellen musste. Vor allen anderen. Damit ihr Glaube klar gemacht werden kann. Damit er sagen kann, es ist nicht, dass du mein Gewand berührt hast. Es ist das bisschen, dieser kleine Funken Glaube, den du mit mir als Person verbunden hast. Dein Glaube hat dich, er hat nicht gesagt, jetzt hast du es gesehen, richtig? Ab jetzt bitte glaub. Das ist nicht die Aussage Jesu. Er sagt, weil du geglaubt hast, bist du geheilt. Aber wirklich vertraut hat sie noch nicht, richtig? Das sehen wir daran, dass sie unheimlich stark gefolgt ist. Sie hatte noch nicht das Vertrauen in Jesus. Als Jesus sie rausruft, da ist sie, boah, sie bricht vor Angst fast zusammen. Jetzt soll das alles öffentlich werden? Und sie musste Jesus in der Öffentlichkeit erleben, wie Jesus öffentlich mit ihr umgeht. Dass wirklich dieses Vertrauen in Jesus, jetzt war sie mit Jesus verbunden. Jetzt hat sie verstanden, wer Jesus ist. Dass Jesus sie nicht öffentlich bloßstellt, sondern schützt. Und jetzt kann Jesus sagen, geh hin in Frieden. Jetzt hatte diese Frau nicht nur körperliche Heilung, sondern Frieden. Frieden. Lieben, das ist grundlegender Glaube, der oft über die Verzweiflung in unserem Leben seinen Anfang nimmt. Ich finde die Geschichte so erstaunlich, berührt mich. Was heißt das für uns? Das heißt, es ist nicht die Kraft deines Glaubens, die dich rettet. Du musst nicht viel Glauben haben. Das hatte die Frau nicht. Diese Frau hatte einen verkorksten Glauben. Sondern es ist die Ausrichtung des Glaubens auf das richtige Objekt. Dein Glaube muss mit Jesus verbunden sein. Du musst nicht erst einen gewaltigen Glauben beweisen, um zu wissen, bin ich jetzt gerettet? Gehöre ich jetzt zu Gott? Will Gott mich wirklich? Ist da diese Verbindung jetzt da? Du musst nur davon überzeugt sein, dass Jesus wirklich das einzige lohnende Objekt für deinen Glauben ist. Um in eine Beziehung mit ihm zu treten und zu investieren. Das rettet, das heilt. Das schenkt Frieden. grundlegender Glaube. Gehen wir einen Schritt weiter. Aber die Frage stellt sich für uns natürlich auch: Haben wir diese Art von Glauben praktiziert? Ist das das, was unseren Glauben ausmacht? Oder sind wir auch noch solche, die sich um Jesus scharen, versuchen, ihn zu berühren, aber diese entscheidende Verbindung mit Jesus hat noch nicht stattgefunden? Wo stehen wir? Gehen wir weiter, einen Schritt weiter in der Geschichte. Fortgeschrittener Glauben. Was ist denn fortgeschrittener Glaube? Was ist denn fortgeschrittener Glaube? Ich versuche, diesen Punkt kürzer zu machen. Auch hier wieder im Wesentlichen Glauben. Es geht um Glauben, aber es geht um einen fortgeschrittenen Glauben. Wenn Jesus zu dem Jairus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Als er die Nachricht empfängt, dass seine Tochter jetzt tot ist und dass es zu spät ist. Und so bereitet Markus das erste Wunder der Totenauferweckung in seinem Evangelium vor. Er sagt, bis dahin konnte Jairus glauben, aber weiter noch nicht. Weiter noch nicht. Das ist fortgeschrittener Glaube. Hier ist Jesus, der Vater des Mädchens und die Jünger. Und zuerst, sie sind begeistert. Warum? Weil Jesus hat sich entschieden, auf eine Rettungsmission zu gehen und sie dürfen dabei sein. Ja, wie so ein Rettungswagen mit Sirenengeheul, ab durch die Masse. Und alle müssen Platz machen, dürfen über roten Ampeln fahren, die dürfen alle Geschwindigkeitsgrenzen brechen, spielt keine Rolle, aber gleich passiert's. Und wir sind dabei. Wir dürfen Jesus an die entscheidende Stelle bringen. Mit Vollgas voraus. So das Denken von Jairus und den Jüngern. Und was macht Jesus? Er tritt die Bremse. Er hält diesen Wagen, der unterwegs ist, in voller Wucht, macht eine Vollbremsung, hält an, steigt aus, kümmert sich um diese eine Frau, die am Blutfluss litt. Und ich kann mir vorstellen, für Jairus, wie wird es einem Jairus denn da gegangen sein? Der wird innerlich geplatzt sein, vielleicht Jesus. Die Frau, da kannst du dich auch nachher noch, und die Jünger wahrscheinlich auch, da kannst du dich nachher noch drum kümmern. Die wird immer noch da sein. Aber hast du nicht gehört, was ich dir gesagt habe? Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Ist das nicht angekommen bei dir? Und Jesus sagt, ja, habe ich gehört. Ich habe es gehört. Ich weiß. Aber es eilt nicht. Für euch habe ich eine viel tiefere Lektion des Glaubens, die ich am Vorbereiten bin. Ich warte das bewusst ab. Ihr sollt etwas sehen und erleben, was ihr bis dahin noch nie gesehen habt. Aber jetzt ist diese Frau dran. Das ist ja das, was uns oft so Mühe macht. Gottes Zeitplan und Zeit ist so ganz anders wie unser Zeitempfinden, nicht wahr? Aber was wir aus der zweiten Geschichte über Glauben lernen können, ist dies. Jesus lässt sich nicht beeilen und Jesus kommt nie zu spät. Richtig? Und du kannst ihn nicht drücken. Es geht nicht. Wenn Jesus sagt, nein, dieser Mensch ist jetzt wichtig, egal wer rundherum stirbt, er hat die Ruhe weg in solchen Situationen, um uns auf eine tiefere Ebene des Glaubens zu bringen. Und letztlich will Jesus, dass wir lernen, aus dem gleichen Glauben zu leben wie er. Dass er nie zu spät kommt. Jesus musste sich noch nie unter Eile setzen lassen. Warum? Warum? Jesus musste sich nicht beeilen, um andere Leute vor dem physischen Tod zu retten. Warum? Weil Jesus sich mit dem wirklichen Tod, mit dem wirklichen Problem schon längst auseinandergesetzt hat oder dabei ist, auseinanderzusetzen. Für Jesus, und das zeigt diese Geschichte, hat der Tod jetzt schon nicht mehr das letzte Wort. Er konnte vorausgreifen. Er konnte so handeln, als sei er schon selbst von den Toten auferstanden und Menschen wieder das Leben schenken. Sein Wort überstimmt den Tod. Das ist, was Reich Gottes ausmacht. Warum kann uns das so viel Druck aus unserem Leben nehmen, wenn ich das nur richtig verinnerlichen könnte? Warum könnte das so viel Druck, warum fällt uns das so schwer? Weil wir plötzlich verstehen würden, dass egal, was uns unter Druck setzt, egal wie wenig Zeit wir vielleicht noch haben, mit dem wirklichen Druck, mit dem wirklichen Sturm, mit dem wirklichen Tod, hat Jesus sich schon längst auseinandergesetzt. Von daher gibt es keine wirkliche Eile mehr. Aber das ist fortgeschrittene Lektion des Glaubens. Ich kann nicht sagen, dass ich da schon bin. Aber ich hoffe, ich bin auf dem Weg dahin. Das ist fortgeschrittene Lektion des Glaubens. Diese Lektion des Glaubens ist dazu da, dass wir mehr so werden wie Jesus, Menschen ohne verzweifelte Eile, die tief in ihrem Herzen wissen, Jesus kommt nie zu spät und aus diesem Grund auch immer einen göttlichen Frieden in ihrem Herzen behalten, eine göttliche Ruhe in ihrem Herzen behalten, auch wenn es um sie herum tobt. Wie finden wir Glauben, ihr Lieben? Wie finden wir Glauben? Indem wir offen sind für die Lektionen des Glaubens und sie lernen wollen. Ohne das geht's nicht. Indem wir grundlegende Glaubenslektionen oder grundlegenden Glauben praktizieren, indem wir Jesus eine einzigartige Stellung der Hoffnung in unserem Leben geben. Eine einzigartige Stellung der Hoffnung. Das ist grundlegender Glaube, wo wir in Jesus eine Hoffnung finden, die wir mit nichts anderem gleichsetzen können oder gleichsetzen dürfen und auch nicht mehr wollen. Und indem wir lernen, wirklich davon überzeugt zu sein, dass die eigentlichen, wirklichen Probleme des Lebens schon längst durch Jesus gelöst sind. Dass mein Leben schon gelöst ist. Jedes Problem letztlich gelöst ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, vielleicht ist das auch meine Zeit heute Morgen, für mich diesen bewussten Schritt des Glaubens zu gehen und wirklich diese Verbindung, vielleicht hast du dich wie diese Menschenmasse um Jesus immer wieder herum aufgehalten, aber nie diese Verbindung hergestellt, also noch nie gesagt hast, Herr Jesus, du bist der Einzige, dem ich so vertraue und so vertrauen will, dann lade ich dich ein, dann mach das heute Morgen. Schieb das nicht auf die lange Bank. Mach es wirklich. Stell eine echte Verbindung mit Jesus her. Wenn jemand sagt, okay, ich würde das gerne machen, aber so auf ad hoc ist mir das alles ein bisschen zu schnell, ich brauche Begleitung, brauche Vorbereitung. Ich biete hier in der Gemeinde Glaubenskurse an, die ich immer wieder auch anbiete, für Menschen, die auf der Suche sind und in ihrem Tempo dann Jesus studieren wollen und sie Fragen stellen können, alle Fragen, die sie haben, Zweifel auch äußern können. Aber über diesen Weg sind schon einige zum Glauben gekommen. Dann biete ich das auch heute Morgen an. Oder für dieses Jahr. Wenn du jemanden hast, du sagst, der ist auf der Suche, dann kommt. Dieser Kurs ist mehr dazu da, um wirklich diese grundlegenden Schritte des Glaubens zu gehen. Aber auch selbst im Glauben zu wachsen. Wichtig ist, dass wir alle am Ende wirklich connecten mit Jesus. Amen. Amen. Lass uns beten, stehen wir auf. Himmlischer Vater, wir danken dir auch für diese wunderbare, wertvolle Geschichte und das, was du versuchst, uns mit dieser Geschichte zu sagen, zu lehren. Danken dir, dass du Glauben in uns wecken kannst und willst. Und ich bete, Herr, dass an dem Punkt, wo wir stehen, ob an der Stelle, wo es um grundlegenden Glauben geht, wo wir zum ersten Mal wirklich mit dir connecten müssen, eine Verbindung finden müssen, oder ob es darum geht, im Glauben zu wachsen und zu reifen und das Leben richtig leben zu können und eine Ruhe und Frieden auch im Sturm zu bewahren. Hilf uns darin zu wachsen und den Schritt zu gehen, der für uns dran ist, auch heute Morgen vielleicht einen kleinen Schritt weiter. Danke, dass du mitgehst. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.